Aber der Ochse und der Esel, die kennen. Ohne irgendwelche Vorbilder, ohne die Schrift zu kennen, ohne das Wort Gottes zu kennen, wissen die, wo sie hingehören.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Das Kind in der Krippe. Die Weihnachtsbotschaft neu entdeckt. Teil 3. Ochse, Esel, Wirt und Co. Mehr als nur Statisten.
Ihr seid beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz gelandet, ganz genau beim dritten Teil unseres Advents-Specials in diesem Jahr. Wir werfen jetzt in der Zeit vor dem Weihnachtsfest einen neuen, frischen Blick auf die Figuren an und in der Weihnachtskrippe. Ich bin Daniel Heinze und wünsche euch einen schönen dritten Advent. Und in diesem Advent immer mit dabei ist Dr. Annette Jansen. Sie ist die Autorin des im Herder Verlag erschienenen Buchs »Das Kind in der Krippe«. Die Weihnachtsbotschaft entstaubt, durchgelüftet, neu entdeckt. Letztes Mal haben wir uns die beiden Frauengestalten zu Beginn des Lukas-Evangeliums näher angeschaut, Maria und Elisabeth. Diese Woche sind nun die Männer dran. Und zwar die Figuren, die eher zu Nebenrollen bzw. Statisten der Weihnachtsgeschichte zählen. Der Wirt in Bethlehem, Josef, die Hirten und, sonst wäre ja keine Weihnachtsgeschichte komplett, Ochse, Esel und ein paar Schafe. Frau Dr. Jansen, einmal mehr hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Vielen Dank.
Beginnen wir zunächst mit demjenigen, der es vielleicht zu Unrecht gar nicht in die Weihnachtskrippe geschafft hat, sondern bei der Herbergssuche der Buhmann ist, der Wirt. Als vor einigen Jahren mal eine Elektronikkette mit dem Slogan »Weihnachten wird unter dem Baum entschieden« warb, gab es eine kleine Kampagne, die dagegen hielt, »Weihnachten wird in der Krippe entschieden«. Das Bett aus Heu und Stroh wurde pars pro toto zum Namen des ganzen Ensembles, das in vielen Wohnungen jedes Jahr unter dem Christbaum steht. Nun stand die erste Krippe, wir sind in der ersten Folge ja schon mal ein bisschen drauf eingegangen, müssen das aber unbedingt heute nochmal rausholen, nicht unbedingt in einem Stall oder in einem weiten Flur, sondern war viel näher dran an der Familie, als man erstmal denkt, ne?
Ja, da muss man einfach davon ausgehen, was über Archäologie bekannt ist und was wir wissen können über die Alltagskultur im Bereich Israel-Palästina, wie wir es damals um die Zeitenwende herum vorfinden. Und da ist es ganz normal und gängig, und das ist das, was Lukas vor Augen hat, wenn er diese Geschichte erzählt, dass in Einraumhäusern gelebt wird, also die Menschen mit dem Vieh zusammen. Und wenn man dann so eine kleine Wand einzieht zwischen dem Bereich für die Menschen und dem Bereich für das Vieh, damit man sich nicht in die Quere kommt, dann kann man oben direkt so eine Mulde reinmachen und das ist dann die Krippe. Und wenn Lukas schreibt, sie legte das Kind in die Krippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie, dann hören wir da heute Stall. Ne? Also draußen Ochs und Esel und irgendwo abgewiesen, ausgesetzt. Und aber die Herberge ist eigentlich das, was Entfernung in sich trägt. Also eine Herberge baut man an, wenn man ein bisschen was sparen kann und sich einen separaten Raum an dieses Einraumhaus dran baut. Einen Raum, den man vermieten kann. Und in diesen vermieteten Raum kamen Maria und Josef nicht hinein, denn der war schon voll. Der war schon belegt. Und deswegen die Krippe. Und das heißt dann, ins Zuhause aufgenommen werden.
Also hat er eigentlich viel mehr gemacht, als man von einem Wirt erwarten müsste, ne? So.
Ja, dass wir überhaupt Wirt sagen, heißt ja schon, es geht uns um den Beherbergungsbetrieb. Ne? Also, oder ein Gastwirt irgendwie. Aber diese Rolle taucht ja im Evangelium nicht auf. Sie ist nur ganz implizit, indem gesagt wird, sie sind im Haus. Also muss sie irgendwer reingelassen haben. Also ein Tagelöhner, ein Bauer, ein Kleinunternehmer aus Bethlehem. Und der die Tür geöffnet hat und sie ins Haus der Familie gelassen hat, denn den vermieteten Raum, den hatte er halt schon vergeben oder den hatten sie schon vergeben. Im Lukas-Evangelium ist am Ende übrigens Platz in der Herberge, wenn Jesus mit den Seinen das letzte Abendmahl feiert. Das ist nämlich genau so ein Raum, den die anmieten und in dem sie dann das Pessachmahl miteinander feiern. Das heißt, die Rolle, die gar nicht vorkommt, also die im Evangelium nicht als Rolle selber aktiv benannt ist, tut das nicht, was bei uns in den Krippenspielen immer vorkommt, nämlich an der Tür stehen, abweisen, weiterschicken. Das wird in dieser sehr knappen Zusammenfassung, sie legte ihn in die Krippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Da ist von alledem gar nicht die Rede, sondern ganz im Gegenteil. Da sind Leute, die die Tür aufgemacht haben.
Ist eigentlich ein Jammer, dass man das so holzschnittartig immer verkürzt oder halt so darstellt. In jedem Krippenspiel ist halt, da wird immer gerne die Rolle, die etwas ruppig ist und die eigentlich total grumpy sagt, es geht mir nichts an, was ihr da für Probleme habt.
Ich habe das in unserer Gemeinde mal, als meine Kinder da anfänglich mitmachten beim Krippenspiel, mal angeboten, mal umzuschreiben und habe das dann auch gemacht. Und in der Rolle, wo das, also in dem Jahr, wo wir das zum ersten Mal mit dem neuen Text gemacht hatten, war der Wirt die beliebteste Rolle ever. Also mindestens 4 Kinder wollten der Hirt sein. Also mehr als Josef, mehr als der Kaiser Augustus. Der Wirt war richtig eine Rolle, die
der neue Sympathieträger.
Sympathieträger. Und das macht total viel mit unserem Menschen- und Gottesbild. Also alles, was die Implikationen, die da reinkommen, wenn wir sagen, das arme göttliche Kind wird total verkannt, muss in so einem abgewrackten Stall zur Welt kommen und hat als Gesellschaft nur so ein paar Schafe und die Hirten, die da noch des Wegs kommen. Damit transportiert man ja eine ganze Menge. Also man transportiert damit, die Menschen sind schlecht. Die Menschen sind Gottes nicht würdig, sie sind unsolidarisch, sind unfreundlich, die lassen ihre Mitmenschen in der Not im Stich. Und das macht auch was mit denen, die das hören. Und in einer noch verschärfteren Fassung wurde das nachher judenfeindlich. Die Juden haben Jesus nicht aufgenommen. Also Sie hören das jetzt bitte alles mit den Anführungszeichen. Das ist draus geworden. Das steht da nicht und das meine ich nicht. Aber man kann es daraus lesen, wenn man eben das mit den Augen liest, dass da von einem Wirt die Rede sei und dass die alle abgewiesen hätten. Also dass diese arme Familie nur ganz draußen in dem baufälligen Stall hat Unterschlupf finden können. Dann kann man daraus eine sehr menschen- und näherhin noch sehr judenfeindliche Fassung dieser Geschichte machen. Und das ist tragisch, weil es da nicht steht.
Und absolut nicht dem gerecht wird, was eigentlich damit eben auch gemeint und intentioniert war. Wir müssen auch unbedingt über Josef sprechen. Der ist bis jetzt ein bisschen in unseren ganzen Betrachtungen in den letzten 2 Folgen auch noch nicht groß in Erscheinung getreten, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Am Beginn des Matthäusevangeliums steht der sogenannte Stammbaum Jesu. Auch da haben wir in der ersten Folge schon kurz drüber gesprochen. Also eine lange Liste von Namen vermeintlich männlicher und auch einiger weiblicher Vorfahren von Adam bis eben Josef am Ende. Und dieser ganze Sinn dieses Stammbaums, der erschließt sich, wenn man einfach mal reinliest, ja nicht unbedingt auf Anhieb. Bitte bringen Sie noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Welche theologischen Ideen blitzen denn bei dieser langen Reihung von Namen auf, wenn man sie genauer betrachtet? Und welche Rolle spielt da eben Josef und ist eben vielleicht dann doch gar nicht so eine Nebenrolle, wie wir jetzt vielleicht schon im Anfang und bei der Anfangsmoderation getan haben?
Ja, es finden sich sogar 2 Stammbäume Jesu in den Evangelien. Ne? Sie haben gerade den bei Matthäus erwähnt, der steht ganz am Anfang. Es gibt bei Lukas auch einen, der steht am Ende dieser ganzen Vorgeschichte zu Jesu eigentlichem Wirken. Das heißt, da hat man schon erzählt, wie Jesus verkündet und geboren worden ist und im Tempel über ihn geweissagt worden ist und wie er getauft worden ist von Johannes im Jordan. Und dann kommt nochmal so quasi das alles nochmal in einen Sack schließend, der Stammbaum Jesu. Er ist wirklich der von Gott Verheißene für Israel. Und dann geht's los. Das Interessante ist, wenn man diese beiden Stammbäume vergleicht, die haben kaum was gemeinsam. Also ich habe sie mir da mal nebeneinander gestellt, also die sind unterschiedlich lang. Sie kennen unterschiedlich viele Generationen. Aber selbst da, wo sie gleiche Zeiträume abdecken, da sind nur ganz wenige Episoden, wo diese Stammbäume die gleichen Namen enthalten.
Also auch wieder totales Kopfkino für alle, die versuchen, da irgendwie historisch draus Sinn denken zu wollen oder sowas.
Das ist keine, da ist nichts Historisches dran, das ist Literatur und das ist Deutung. Nicht mal beim Opa Jesu väterlicherseits sind die sich einig. Also das heißt, diesen und das hat die nicht gestört, weil das nicht die Aussageabsicht war, was historisch Korrektes zu schreiben, sondern bei Matthäus ist das auch noch erzählte Theologie. Lukas erzählt von Jesus quasi rückwärts bis zu Adam und der war Gottes. Matthäus erzählt andersrum und der fängt aber erst bei Abraham an. Also der überspringt alle Generationen von Adam bis Abraham und er sagt dann, es sind 14 Generationen von Abraham bis zu König David, 40 von Davids Sohn Salomo bis zum babylonischen Exil und dann nochmal 14 vom Exil bis zu Jesus. Und wenn man jetzt das mal durchzählt, dann stimmt das gar nicht. Denn in der letzten Abfolge von 14 Generationen sind es nur 13. Die 14. sind die Leserinnen und Leser selber. Das heißt, die sind diejenigen, die diese Geschichte weitertragen müssen. Und das macht einerseits schon mal deutlich, es geht hier nicht um historische Korrektheit, sondern es geht um erzählte Theologie. Und in dieser Theologie kommen die ganzen Geschichten des Volkes Israel ja nochmal mit zur Sprache, die Matthäus auch ganz wunderbar rein verwebt. Zum Beispiel, indem der Vater Jesu, der Josef von Nazareth, eben auch über die Motive, mit denen von ihm erzählt wird, mit Josef, dem Sohn Jakobs, verbunden wird. Also mit dem Josef von den 12 Stämmen Israel, der ja auch ein begabter Träumer war. Also ne, der Josef in den Evangelien, der träumt und diese Träume motivieren die ganze Geschichte. Und das ist wie der Ägypten-Josef, das war auch so ein Träumer.
Und das ist tatsächlich intentioniert in dem Text, dass man diese Parallele als Wissender, der also in dieser Kultur groß geworden ist und diese Geschichten kennt, also auch diese Parallele durchaus herstellen könnte, wenn man sozusagen sich in den Stammbaum reinarbeitet.
Ja, klar. Einerseits, weil das die Ursprungsgeschichten sind, die man sowieso mithört, wenn man weiterschreibt, was dann daraus geworden ist. Dann über die Namensgleichheit natürlich und dann über die Wahl der Motive. Also, dass es Träume sind, dass es Josef quasi im Träumen wichtige Erkenntnisse hat, das teilt er mit dem Josef von den Sohn Jakobs, ne, der träumt ja auch, der träumt die Hungersnot, die Ägypten befallen wird, wo es ihn hinverschlagen hat, der träumt, wie man davor retten kann, der setzt da die ganze Vorratshaltung erst dadurch in Kraft, also die Mittel quasi der Katastrophe zu begegnen und das tut Jesu Vater Josef im Matthäusevangelium auch. Er träumt die Katastrophe der kinderverfolgenden Herodes und er träumt, wie er dem entgehen kann, nämlich nach Ägypten. Also das ist das zweite, dieses Motiv, in Ägypten zu sein, nach Ägypten zu kommen, wegen der Träume und über die Träume geleitet auch aus Ägypten wieder rauszukommen. Das ist eine ganz, ganz starke Analogie und natürlich gehört die als Tiefenschicht zu dieser Erzählung dazu.
Das ist mal wieder an diesem Punkt, dass ganz viel von dem, was uns einfach lost in translation ist über all die Jahrhunderte, Jahrtausende, ist für die Leute da ein, ach, natürlich verstehe ich diese Referenz und natürlich ergibt diese Geschichte dann auf einer ganz anderen Ebene Sinn. Das ist schon wichtig, das immer mal wieder zu bergen.
Ja, das ist das, was auf jeden Fall mitgehört wird. Es geht um Fremdheitserfahrung, es geht um Rettung, es geht um Zugehörigkeit. Also, dass Josef, der Sohn Jakobs, ne, dass der dann seine Brüder nachher dann trotzdem unter Tränen empfängt und endlich wieder mit ihnen zusammen ist. Dass diese Zugehörigkeitserfahrung, die dann auch Jesus als zu seinem Volk zugehörig markieren, ne, indem er aus Ägypten dann auch ins Land gerettet wird, so wie das ganze Volk Israel auch. Also in Jesu Person, wie Matthäus davon erzählt, ist das verdichtete Theologie. Also ist diese ganze Volksgeschichte quasi noch einmal in der Biografie reaktualisiert. Und natürlich hören die, die das zuerst gehört haben, hören die das mit. Denn diese Geschichten kannten die ja. Also die kennen die so gut, wie wir heute die Weihnachtsgeschichte. Und deswegen war dieser Zusammenhang ganz evident.
Selbst wenn man den Text der beiden Geburtsgeschichten im Matthäus- und Lukas-Evangelium total genau unter die Lupe nimmt, man wird zwei dort nicht finden, die trotzdem heute wie selbstverständlich zu einer vollständigen Weihnachtskrippe dazugehören. Natürlich meine ich Ochse und Esel. Und trotzdem haben sie sich relativ früh dann doch irgendwie klammheimlich in das ganze Krippenensemble reingeschlichen. Und sie schreiben, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn man sich in den Texten und der Bildwelt des Ersten Testaments auskennt. Das ist durchaus irgendwie logisch, dass plötzlich Ochs und Esel zur Tradition irgendwann dazugehört haben.
Ja, auch das ist etwas, was aus dem prophetischen Text kommt. Also das Buch Jesaja ganz am Anfang markiert das eben, diese Gegenwart des Ochsen. Denn da steht, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Und das ist die Krippe seines Herrn. Ne, da gehen bei uns natürlich wieder ganze Bilderwelten im Kopf auf. Wir hören jetzt natürlich die Krippe im Haus der Familie. Aber der Ochse und der Esel, die kennen. Ne? Und die ohne irgendwelche Vorbilder, ohne die Schrift zu kennen, ohne das Wort Gottes zu kennen, wissen die, wo sie hingehören. Und deswegen sind dieses Bild Ochse und Esel an der Krippe sind schon sehr früh auch schon in römischen Darstellungen, also vor der Staatsreligion während des Christentums, findet man das schon, das Jesuskind, quasi das neugeborene Kind mit Ochse und Esel. Es mag auch noch da hineingespielt haben, dass das ein Teil, dass dieses das Vermischungsverbot aufgehoben ist. Also in der jüdischen Gesetzesauslegung, wie sie später durch die Rabbinen auch entfaltet wird, darf man ja gewisse Sachen nicht mischen. Also man darf verschiedene Fasern nicht mischen, man darf Milchiges und Fleischiges nicht mischen. Das erklärt sich übrigens sofort, wenn man einmal sich die unglasierten Tongefäße dieser Zeit anschaut. Wenn man da einmal Milch drin gekocht hat, darf man nie wieder was anderes darin kochen. Es schmeckt nicht.
Ja, das sind diese ganz klassischen pragmatischen Koscherregeln, ne, die einfach wirklich genau. So mitten im Leben eigentlich entstanden sind. Ja.
Und was man auch nicht mischen darf, man soll einen Ochsen nicht mit einem Esel zusammen in ein Joch spannen. Und mit Jesus sind diese Vermischungsverbote aufgehoben, denn mit Jesus ist jede Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufgehoben. Das mag da noch auch mit reinspielen, aber die Erstreferenz ist tatsächlich der Prophet Jesaja. Und dann, das macht einmal mehr noch deutlich, dass wir aus Traditionen leben, die wir oft gar nicht mehr geläufig haben. Also natürlich kennen wir den Ochsen und den Esel. Jeder kennt diese beiden an der Krippe. In noch so abstrakte Krippenensembles gehört das da rein. Das ist für uns ganz klar gesetzt, obwohl nur wenige von uns diesen Jesaja Kapitel 1, Vers 3 Vers tatsächlich auch so spontan damit zu assoziieren könnten. Und wenn man ihn dann noch dazu nimmt, dann entfaltet sich nochmal der gesamte grundbiblische Prophetie, auf dem Jesus auch steht.
Ich muss gerade grinsen, weil meine Krippenspielkarriere als Kind begann tatsächlich mit der Rolle des Ochsen. Ich musste mich da lange hocharbeiten, irgendwann war ich Josef oder so. Und natürlich wusste ich absolut nicht, warum der Ochse da eine doch durchaus wichtige Rolle an diesem Ensemble hat. Wen man auf alle Fälle in den Evangelien findet und wer definitiv im Text enthalten ist, das sind natürlich die Hirten. Und selbst wenn man nicht so beschlagen und im Thema drin ist, wie sie das sind, gibt es da eine Parallele, die man so als Wald- und Wiesenkatholik irgendwie naheliegend findet, nämlich dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Auch das ein Lied, was den ersten Leserinnen und Lesern dieser Geschichten oder Hörerinnen und Hörern bewusst und geläufig war. Und es ist also wahrscheinlich auch hier kein Zufall, dass es eben nicht irgendwelche Zimmermannskollegen von Josef waren, die da zum ersten Mal an der Krippe Hallo gesagt haben, sondern dass es eben explizit diese Hirten waren, die Jesus da einen Besuch abgestattet haben, oder?
Ja, die Hirten sind so, sagen wir mal, mehrdeutig, wie auch Jesus selber. Also Jesus in Armut geboren als besitzloser Mensch unterwegs und in Armut gestorben und gleichzeitig Sohn Gottes und damit Inhaber der gesamten Fülle von allem, was ist. Also der eine Fülle, die nicht mehr übersteigbar ist. Und so ähnlich ist es bei den Hirten auch. Das ist nämlich einerseits eine verarmte Gruppe, eine schlecht angesehene Gruppe. Also das
waren schon Außenseiter, ja, diese Hirten.
Naja, für einen Außenseiter, es war nicht so, dass das eine kleine Gruppe war. Man muss sich vorstellen, dass die Bevölkerung des Landes zu einem sehr großen Teil verarmt und in prekären Verhältnissen unterwegs war. Das heißt, es waren nicht unbedingt wenige, aber es war ein Beruf, der mit Ehrverlust zu tun hatte. Und gleichzeitig ist das Motiv des Hirten ein Motiv für Gott. Sie haben es schon angesprochen, Psalm 23. Und auch ein Königsmotiv, also ein Motiv für einen Herrscher. Das heißt, das ist ein Motiv, was die Seiten wechseln kann, was wie so ein Vexierbild ist, in dem man so alle menschliche Erfahrung, die höchste und die tiefste, wiederfinden kann. Und die Hirten, die dann die nachts auf dem Feld, auf den Schafhürden unterwegs sind, das sind die keine Wahl haben. Und gleichzeitig sind es aber die für den deren Bild auch dazu geeignet ist, einen König darzustellen. Einer, der zwischen Gott und den Menschen steht. Und diese Hirten sind so gottoffen, dass sie auch kein so ein plötzliches Erscheinen des Engels brauchen. Also so wie Zacharias im Tempel. Sondern da tritt er auch hinzu, der Engel. Also er kommt auf leisen Sohlen und die Hirten sind aufmerksam genug, das wahrzunehmen. dann, wenn die Hirten dann dadurch in Aktion gesetzt werden, die sehen dann auch noch den Himmel offen, ne, und die Grenzen zwischen göttlicher und menschlicher Sphäre ist für die Dauer von einem Lied aufgehoben, dann gehen die nach Bethlehem hinein, um das Kind zu sehen. Und das Zeichen, dass Gott etwas Neues auf der Erde schaffen kann, dass Frieden möglich ist, dass Gottes Herrlichkeit auf der, Gottes Glanz auf der Erde erfahrbar wird, das ist das Zeichen der Solidarität, das Kind in der Krippe. Das zusätzliche Kind, was da eigentlich nicht in dieses Haus gehört, was aber auf, also weil es, ne, weil es eine Familie mehr ist in diesem Haus, aber das mit seinen Eltern in dieser sehr ausgesetzten Situation aufgenommen worden ist. Diese Solidarität ist das Zeichen für die Hirtenfamilie, dass das wirklich möglich ist, dass Gott mit den Menschen ist.
Ein Gedanke, der mir auch immer noch sehr sympathisch ist bei dieser Geschichte, ist halt, wenn man wirklich diese Hirten als, ich sag's mal, sozial nicht so hoch angesehene Gruppe sieht und da auf dem Feld und die mussten arbeiten und so weiter. Und da kommen dann eben diese Engel, ne, und sagen erstmal, Freunde, fürchtet euch nicht. Also dieses Göttliche kommt eben nicht bei Palästen oder sonst was, sondern kommt da eben auf dem Feld und in einer dunklen, etwas schmuddeligen Situation. Und das trifft da so aufeinander. Also ich finde auch diesen Clash so von hell und dunkel, himmlisch und irdisch da ganz, ganz nett an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Das sind Menschen, die gottesfähig sind. Also das sind Menschen, die in diesem ganz Normalen das ganz Neue, das Unerwartete und das Heilvolle auch zu sehen vermögen. Und das sind Menschen gleichzeitig, die wie die Psalmen das auch besingen, das ganze Heer der Himmel zu sehen bekommen.
Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Man kann diesen Podcast ja auch bei Streaming-Diensten wie Spotify oder YouTube hören. Und da ist ja immer der nächste Song nur so ein Klick weit weg. Und heute würde ich mir einfach mal erlauben, Ihnen am Schluss die Frage zu stellen, wenn Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben könnten und sagen würden, wenn ihr euch nach dem Podcast ein Weihnachts- oder Adventslied anhören wollt, ganz egal ob Klassiker, Indie-Stück oder aktueller Charterfolg, gibt es einen Song, egal ob es sich theologisch irgendwie besonders reizvoll ist oder weil Sie einfach mögen und sagen, das ist für mich Weihnachten, den Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, so nach dieser Folge einfach mal reinzuhören. Welchen Tipp hätten Sie da für uns?
Also mir fallen natürlich mehrere ein.
Na los, wir machen auch eine ganze Playlist draus, wenn Sie wollen.
Also richtig schön ist natürlich Zu Bethlehem geboren. Richtig schön ist auch, es ist ein Ros entsprungen, auch ein wunderbarer Aufhänger für alle möglichen religiösen Missverständnisse, ja. Weil es natürlich um das Reis geht aus Isai, was an dieser Stelle nicht irgendwie eine komische Formulierung von Jesaja ist oder so, das dachte ich zum Beispiel nur, sondern es ist der Vater von König David, der ja auch ein Hirte war. Also David ist ja auch der Junge, also die kleineren Kinder müssen immer das Kleinvieh hüten, der dann von den Schafhürden reingerufen wird, als Samuel kommt und den zu salbenden König sucht. Ne, das verknüpft dieses Lied, es ist ein Ros entsprungen, nochmal sehr schön und macht uns auch nochmal bekannt mit dem, was wir alles nur so untergründig wissen und was sich lohnt, nochmal anzuschauen, worin eigentlich die Weihnachtserzählungen wurzeln. Aber mein Favorite an der Stelle ist Maria durch einen Dornwald ging.
Oh, okay. Sehr schön. Dann nehmen wir diese drei Empfehlungen und wenn ihr mal irgendwie keinen Bock mehr auf Last Christmas oder Mariah Carey habt, dann hört einfach mal auf diese Songs und vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Text, als man sonst tut, weil das sind ja auch so Lieder, man singt sie mit, aber irgendwie, wenn man sich da mal in die Textebene begibt, kann man da auch eine ganze Menge mehr entdecken. Vielen Dank, Frau Dr. Janssen, für diese Auskünfte und für diese musikalischen Tipps am Ende dieser Folge. Vielen Dank.
Dankeschön.
Natürlich noch der Hinweis auf das Buch von Annette Janssen, das noch viel mehr Wissenswertes um die Geburtsgeschichten und die Charaktere in der Weihnachtsgeschichte und in den Weihnachtserzählungen enthält. Das Kind in der Krippe, die Weihnachtsgeschichte, entstaubt, durchgelüftet, neu entdeckt, heißt das Buch und es ist im Verlag Herder erschienen. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes, genau wie eine Playlist mit allen bisherigen Folgen unseres diesjährigen Advents-Specials. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Am vierten Advent hören wir uns wieder zum vierten Teil. Bis dahin, eine gute Zeit euch.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.